Ja, ganz herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe mich sehr gefreut, zu euch zu kommen heute Morgen. Irgendwo auch schon, Jos hat es schon erwähnt, so vor 10 Jahren. Und einige von euch haben da noch ein bisschen jünger ausgesehen, inklusive mir. Und ich finde es auch ganz toll, dass ich gemerkt habe, es sind immer noch ganz viele Leute dabei. An vorderster Front, die schon vor 10 Jahren hier waren. Ich denke nur schon an Elian und Willi zum Beispiel, die haben da schon ihre Instrumente geschwungen. Ja, ganz toll, dass ich hier sein darf und ihr auch hier seid. Ich habe vom Januar habe ich eine Predigtserie gemacht bei uns in der Gemeinde über den Jona. Und vorher habe ich immer so gedacht, ja, Jona ist so das typische Buch für die Kinder. Eine schöne Kindergeschichte. Und wir haben 4 Predigten gemacht, jedes Kapitel eine Predigt. Und ich habe gemerkt, das Buch hat so viel Tiefgang. Und der Jona ist so anders als die anderen Propheten. Und ich habe gemerkt, Gott, die Beziehung zu Gott kann so viel aushalten. Es hat mir richtig gut getan auch, dieses Buch so zu durchforsten. Und ich möchte euch heute Morgen mitnehmen ins 1. Kapitel. Ich bin dann mal weg. Und das ist eine Geschichte um diesen eigenwilligen Propheten, diesen Jona. Und nur schon, wie es anfängt, finde ich speziell. Also, es beginnt einfach so. Vielleicht kannst du mal schalten. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. So, patsch. Ohne Vorrede, ohne Erklärungen, wo wir jetzt da genau sind und wen es geht. Einfach so, zack. Das ist ein Kaltstart, oder könnte man sagen. Es geht voll zur Sache. Das Wort des Herrn gelangte zu Jona. Nun, ich möchte doch mal fragen, wer ist eigentlich Jona? Wer war dieser Jona, dieser Prophet? Er lebte zur Zeit, als Israel geteilt war in ein Nord- und ein Südreich. Und zu dieser Zeit war König Jerobeam II. An der Macht. Jona begann seinen Dienst ungefähr 790 vor Christus, schon ein paar Jahre her. Und in dieser Zeit unter Jerobeam II. Ging es ziemlich übel zu und her. Es herrschte eine gottlose Zeit. Im Königshaus und im ganzen Land wurde der Götze Baal verehrt. Die Reichen haben die Armen unterdrückt und dementsprechend hatten die Propheten sehr viel zu tun, indem sie diese Missstände anprangerten. Nur ein Prophet tanzte aus der Reihe. 3-mal dürft ihr raten, wer das war. Selbstverständlich Jona. Denn im 2. Könige 14, Vers 25, dort wird gesagt, dass Jona die Prophezeiung gab, Israel werde die verlorenen Gebiete zurückerobern. Und genau das ist passiert unter dem König Jerobeam II. Und zwar trotz dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit, wo das Volk drin war. Es war ganz atypisch. Jona prophezeite also in seinem Land Heil, Rettung, wo alle anderen Unheil prophezeit haben. Schon speziell. Und auch der Name von Jona ist besonders, nämlich das ist das hebräische Wort für Taube. Und spätestens seit der Noah-Geschichte ist die Taube ja das Sinnbild für Rettung und dass Gottes Zorn vorbei ist. Und zu diesem Gott spricht Jona. Zu diesem Jona spricht Gott. Genau, so ist richtig. Und das ist speziell, oder? Im Alten Testament war das nicht so häufig der Fall. Im Neuen Testament, wo wir leben, hat sich das geändert. Nämlich jeder Mensch, der eine lebendige Beziehung hat, kann das erleben, dass Gott in sein Leben hineinspricht. Gott hat unterschiedliche Kanäle, wie er das macht, aber er spricht, kann einem ansprechen, wenn diese lebendige Beziehung da ist. Und darum ist eigentlich der Hauptfaktor, die Hauptfrage unseres Lebens, wie kommen wir zu einer lebendigen Beziehung? Und ich weiß nicht, vielleicht ist jemand auch da, der denkt, ja, gute Frage. Wie kommt man in so eine Beziehung rein? Und damit diese Beziehung zu Gott überhaupt stattfinden kann und beginnen kann, muss man sich eingestehen, dass in unserem Leben auch dunkle Flecken da sind. So dunkle Dinge, die einem vom lebendigen, heiligen Gott trennen. Und das ist eigentlich ein bisschen eine Herausforderung. Denn wenn man so bedenkt, oder ich meine, wir sind ja keine Monster. Warum soll ich so schlimme Dinge in meinem Leben haben, die mich da vor Gott trennen? Und doch sagt die Bibel, dass eben auch schon sogenannte durchschnittliche Verfehlungen oder auch kleine Verfehlungen genügen, dass man mit diesem Gott keine Gemeinschaft haben kann. Und darum muss man zur Erkenntnis kommen irgendwann und sagen, ja, stimmt, mein Leben kann nicht vor Gott bestehen. Und darum hat Gott seine Taube, nämlich Jesus, in diese Welt geschickt, dass er das Problem von unseren dunklen Flecken gelöst hat, als er für uns gestorben und auferstanden ist. Und jeder kann jetzt in diese lebendige Beziehung kommen, der das annimmt. Er sagt, Jesus, ja, komm in mein Leben, vergib mir, ich will mit dir leben. Und in dem Moment beginnt etwas ganz Neues und Gott spricht auch zu uns. Und das ist das Wunderbare. Und jetzt, was sagt Gott Jona? Wir lesen mal im Vers 2. Hier heißt es, mache dich auf, sagt Gott zu Jona, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Wo ist Ninive? Google Maps sei Dank, die Frage ist gelöst. Das ist etwa 1000 Kilometer nordöstlich von Israel. Und wenn man so zügig durchmarschiert ohne Pause, also 211 Stunden sollten reichen, über Stock und Stein, also wer es mal ausprobieren will. Ninive war die wichtigste Stadt von Assyrien. Und Assyrien war damals ein wachsendes Weltreich. So die Nachbarstaaten haben mit Ungemach wahrgenommen, die werden immer stärker, die rüsten auf und die haben langsam Angst bekommen rundherum. Und auch Israel wurde bedroht, indirekt von diesem Assyrien. Assyrien war ein sehr grausames Volk damals. Wenn man den Inschriften glaubt, haben die ihre Feinde bei lebendigem Leib gehäutet und haben ihre Schädel zu Haufen aufgestapelt. War also nicht gerade das idyllische Ferienland. Einige Ausleger gehen davon aus, dass Ninive damals eine der größten Städte der Welt war. Dass sie eine, als Historiker sagen, sie hätten damals eine Stadtmauer gehabt von 13 Kilometern Umfang und die erweiterte Stadt hätte etwa 100 Kilometer Umfang gehabt. Und dieses Assyrien, beziehungsweise dieses Ninive, war eine äußerst böse Stadt, also die Menschen, die darin gelebt haben. Es war nämlich das Zentrum der Verehrung der zwei Götzen Assur und Ishtar. Und das war wirklich eine sehr schwere Sache, dort zu leben und dort zu sein. Es war ganz eine böse Angelegenheit. Und so sagt Gott zum Jona, dorthin sollst du gehen und gegen sie verkündigen. Oder das ist ziemlich eine Herausforderung. Doch Jona war ja ein Prophet Gottes. Oder? Und diese Propheten, die waren sich ja irgendwelche Selbstmordkommandos gewöhnt, könnte man meinen. Und so heißt es also im Text, im Vers 3, aber Jona machte sich auf. Ja, okay, er macht sich auf, gehorcht, so wie man es erwartet. Oder auch doch nicht, machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo. Ist übrigens das heutige Jaffa, dort wo die Zitrusfrüchte auch herkommen, viele. Er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür, stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Wir müssen bedenken, Jona war ja schon länger Prophet Gottes. Und ich denke auch, dass er schon diverse Erlebnisse mit Gott gemacht hat. Aber hier passiert etwas mit Jona, das haut ihn total aus der Spur, dass er so reagiert. Also er hat kein Wort gesagt, der dreht sich um und geht genau in die andere Richtung. Also das ist unglaublich für ihn. Statt Richtung Osten nach Ninive geht er nach Westen zum Hafen Jaffo, will ein Schiff besteigen nach Tarsis. Und Tarsis, das vermutet man westlich von der Straße von Gibraltar in Spanien. Und somit war es für die damaligen Weltsicht der weitest entfernteste Ort, den man wählen konnte. Er denkt, ich will nur noch eins. Ich will weg aus Gottes Blickfeld. Also das ist das. Stellt euch mal vor, das muss mit Jona, das muss dem, also sicher die Guse kaum haben. Das muss unerhört gewesen sein, was Gott da von ihm verlangt hat. Wir hören das schon zum x-ten Mal wahrscheinlich so, ja, dann ist er gegangen. Aber für ihn war das die Katastrophe des Lebens, dass er sowas tun sollte. Und wir sehen auch, Jona ist auf dem Abstieg. Zuerst steigt er hinunter nach Jaffo, Meeresebene. Dann steigt er ins Schiff, in den Schiffsbauch hinab, was ihm wörtlich heißt, er steigt hinab. Also er ist auf dem Abstieg, durchaus sinnbildlich zu verstehen. Und was ich auch ganz interessant finde, Wie ich es vorher schon erwähnt habe, der Jona, der diskutiert gar nicht mit Gott. Er geht einfach, er dreht sich um und geht. Ich denke, Mose zum Beispiel oder Jeremia, die wollten auch nicht ihre Berufung gehorchen. Aber die haben noch mit Gott gesprochen. Ja, aber Gott, ich kann doch nicht reden. Und ich kann doch nicht, aber wie soll ich denn? Jona dreht sich um und tschüss. Ich bin dann mal weg. Vielleicht kennt der Gott einfach besser. Und er weiß, es hat eh keinen Sinn, mit dem zu diskutieren. Der wäre stärker als ich. Könnte sein. Warum flieht er? Einerseits hat er vielleicht auch Angst, wäre ja durchaus verständlich, so, wenn man dieses Volk so hört, was die gemacht haben. Andererseits will er diesen skrupellosen Menschen keine Gelegenheit geben, umzukehren. Er will denen nicht helfen. Das war das Allerletzte, was er tun wollte. Wahrscheinlich hasste Jona dieses Volk, wie viele anderen Israeliten auch. Für ihn galt, wenn jemand Gottes Erbarmen nicht verdient hat, dann sind es diese Leute. Und seine Sicht, seine tiefere Sicht wird auch im 4. Kapitel, im Vers 2 noch deutlich. Dort kommt durch, dass er denkt, wie ganz gleich, was Gott für eine Strafe androhen wird. Letztlich wird er ihn ja sowieso vergeben. Und das stinkt dem Jona total. Einerseits will er nicht, dass die verschont werden. Und andererseits will er auch kein falscher Prophet sein. Oder hingehen, etwas androhen und dann passiert es nicht. Das wäre übrigens auch ziemlich gefährlich, nach dem Gesetz des Mose. Also Jona wusste, dass Gott einen besonderen Auftrag für ihn hatte. Es war überdeutlich zu vernehmen, aber er wollte ihn nicht umsetzen und ausführen. Menschlich gesehen habe ich enorm Verständnis für Jona. Er hat viele gute Gründe, es nicht zu tun, aber er hätte es doch tun sollen. Ja. Und ich habe mich gefragt, wie sieht das bei uns aus? In unserem Leben ist es immer so interessant, über andere zu sprechen, oder? Aber wenn man es mal auf uns nimmt, wie sieht es bei uns, bei dir, mir aus? Die Sache mit Gott gibt uns einen Auftrag, eine Anweisung und was tun wir? Darf ich mal ganz plump fragen, tut ihr grundsätzlich, was Gott euch sagt? Wäre jetzt eine spannende Frage auch, um auszutauschen. Tut ihr das grundsätzlich? Ich meine es nicht theoretisch, oder? Ja. Mal praktisch, und da muss man vielleicht auch sich ein bisschen hinterfragen, ja, wie sieht es eigentlich wirklich aus? So letzte Woche zum Beispiel oder so, wie sieht es in unserem Leben aus? Ich schätze, es kommt auch ein bisschen darauf an, mindestens bei mir, wie Gott mich anspricht. Oder es gibt ja Dinge, die er mir ganz intensiv aufs Herz legt. Vielleicht ist das ein Satz aus einer Predigt oder aus einem Buch, eine Passage oder etwas aus einem Gespräch, das mich anspricht. Und das bewege ich dann ganz ernsthaft und ich mache mir Gedanken darüber. Aber wie ist das eigentlich so mit einem einfachen Bibelvers? Zum Beispiel Matthäus 6,33. Einfach so als Beispiel, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles fällt euch damit zu. Das ist eigentlich eine ziemlich klare Ansage. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Klar, was jetzt das ganz genau heißt im Alltag, müsste man überlegen. Aber ist das etwas, das für uns aktuell ist? Oder auch ein Vers wie, vergeltet niemand Böses mit Bösem und seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Ist das ein Thema für uns? Oder sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Ich meine, es sind jetzt einfach so drei Beispiele, und die Frage ist, gilt uns das effektiv jetzt gerade oder gilt das für diejenigen, die sich angesprochen fühlen? Es sind schon so Sätze, die gelten genauso uns, wie Gott damals Jona angesprochen hat, er soll nach Ninive gehen. Und die Frage ist ja, was machen wir mit den Dingen? Klar, alles aufs Mal kann man nicht bearbeiten, aber wenigstens etwas aufs Mal. Jonas Reaktion zeigt, dass er die Nachricht verstanden hat. Das war ziemlich klar. Aber er wollte einfach nicht. Vielleicht noch gefährlicher ist, wenn man Gottes Weisungen hört und eigentlich gar nicht mehr reagiert. Wenn man auf Durchzug schaltet, so Göschenei Rolo, oder zu einem Ohr rein und da wieder raus, und man reagiert gar nicht. Ich glaube, das ist fast noch schwieriger. Wenn man sich an das gewöhnt, dass man einfach nicht mehr reagiert, es ist normal, dass man etwas hört und ja, stimmt eigentlich, aber, und dann macht man gar nichts. Ich glaube, das ist sehr heikel. Und da kann man sich auch fragen, ja gut, also wie wird es denn, wenn mal so richtig eine große Anweisung kommt, so eine, die das Leben verändern könnte, so Kandidatenjahr in der FEGA auch machen und so, das kann das Leben wirklich verändern, aber ich schätze mal zum Guten. Ja, wie reagieren wir dann? Und ich glaube, wenn man im Kleinen das einübt, dass dann eigentlich, wenn große Dinge kommen, dass man da auch bereit ist, dass Gott uns da nicht überfordert. Schon fordert, aber nicht überfordert. Ich hatte schon zweimal in meinem Leben so eine Phase, wo ich mir vorgekommen bin wie Jona. Die erste Phase, da war ich 28 Jahre, 4 Jahre gläubig. Ich habe mich so richtig gut eingelebt, so im Christsein, in einer Gemeinde kennengelernt. So, ich habe das vorher gar nicht gekannt. Und mein erster Beruf, meinen Beruf habe ich ausgelebt, Freude gehabt, meine erste Wohnung. Es war super und so vollzeitliche Dienste war für mich überhaupt kein Thema. Das kam mir gar nicht vor im Denkstübli. Das war nur für die Begabten, oder? Und und dann hat Gott zu mir gesprochen durch einen Missionaren. Und dass es Gott war, habe ich dann erst ein Jahr später wirklich gewusst. Aber er hat zu mir gesprochen, also dieser Missionar hat gesagt, Thomas, und jetzt müsst ihr diesen Satz hören. Also das weltbewegende Satz. Thomas, warum besuchst du keine Bibelschule? Puff, das war's. Also etwas Banaleres kann man ja gar nicht mehr fragen eigentlich, oder? Ich habe zuerst gedacht, ja, was fragt er mich eigentlich? Das hat mit mir doch gar nichts zu tun. Und irgendwo habe ich wie gemerkt, ich kann nicht einfach diese Frage mit so Nein beantworten, obwohl ich eigentlich gar nicht das will und gar kein Thema ist. Und dann habe ich mit diesem Missionar zusammen gebetet, Jesus, wenn du das willst, dann musst du mir erstens mal das wirklich zeigen, dass du das wirklich willst. Du musst mich befähigen und du musst mir den Willen geben dazu, weil ich wollte es gar nicht. Und Gott hat dann in einem Jahr alle diese drei Dinge erfüllt. Aber es war eine sehr große Herausforderung, ebenso Jona-mäßig, oder? Ich wollte das gar nicht. Und ich habe eigentlich mal gesagt, okay, ich begebe mich mal auf den Weg, den Prozess zu schauen, will es Gott von mir, obwohl ich gar nicht wollte. Und das war wirklich ziemlich herausfordernd. Und im Moment, also nicht im Moment, ich kann jetzt schon in der Vergangenheitsform sprechen, in den letzten 12 Monaten war es wieder ganz ähnlich. Nämlich als Gott uns aufgezeigt hat, wir sollen von Bülach weiterziehen und jetzt nach Albisrieden, Zürich Albisrieden. Das war auch wieder eine sehr große Herausforderung. Jetzt noch mit 2 Kindern macht man sich 1000 Gedanken, mindestens ich und meine Frau. Wir sind solche Leute, die machen sich viele Gedanken, zu viele manchmal. Und das war sehr schwierig. Und wie Jona kamen wir uns vor. Aber auch wenn uns das in Schwitzen bringen kann, letztlich wird er uns beschenken und auch andere. Und ich glaube, dass es viel besser ist, sich nicht am Ist-Stand festzuklammern und denken, ja, da bin ich sicher, sondern dass man sich weiterbringen lässt von Gott. Wo gibt es eine solche Sache in deinem Leben, wo Gott dich senden will, dir einen Auftrag gibt und du auch ein bisschen denkst, oh, eigentlich möchte ich gar nicht, wo du Mühe hast, ich möchte dir Mut machen, dass du dich getraust, mit Gott vorwärts zu gehen. Jona haute also ab. Der wollte nicht. Und was machte Gott? Gott ging ihm nach. Und ich weiß nicht, ob Gott für euch schon mal einen Sturm produziert hat. Also für mich glaube ich noch nie. Aber für Jona hat er das gemacht, weil Jona ihm wichtig war. Und so lesen wir im Vers 4 und anfangs von Vers 5 folgendes. Es heißt hier, da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Also ein schlimmer Sturm wütet, die Schiffsbesatzung, die fürchtet sich inbrünstig, beten die zu ihren Göttern, nur einer schläft. Wer ist das nochmal wieder? Der Jona. Im untersten Schiffsraum, der pennt und man bekommt den Eindruck, er will sich mit dem Tiefschlaf Gott entziehen. Er will nichts mehr zu tun haben. Es gibt Leute, die können immer schlafen. Was für ein Geschenk. Ja, und der Kapitän steigt runter. Lesen im Vers 6, dass der Kapitän zu ihm sagt, was ist mit dir, du Schläfer? Gibt auch Übersetzungen, die sagen Tiefschläfer. Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Der Kapitän fordert Jona auf zu beten. Und ich habe den Eindruck, das ist dem Propheten noch nie passiert, dass ein Heide ihn zum Beten aufgefordert hat. Weil bis jetzt hat er noch nichts gesagt, noch nichts gebetet. Wir merken, offensichtlich ist ihm dieser lebensbedrohliche Sturm lieber, als sich wieder mit Gott in Kontakt zu begeben. Das störrische Verhalten von Jona gefährdet nicht nur ihn selber, sondern auch die ganze Besatzung. Und ich habe den Eindruck, dass das auch heute noch ein Prinzip ist, das immer noch gilt. Ich denke an einen gläubigen Vater oder eine gläubige Mutter, die sich Gott an einem bestimmten Punkt bewusst entzieht. Vielleicht im Ungehorsam lebt. Und ich rede jetzt nicht von einer kurzen Phase, sondern vielleicht wirklich bewusst eine längere Phase und sagt, ich will nicht umkehren. Ich glaube, die negativen Konsequenzen daraus, die treffen nicht nur diese Person, die selber drinsteht, sondern auch den Ehepartner und die Kinder. Das Ganze, das Entscheidende ist, dass man das bewusst ist. Denn wo wir uns Gottes Weisungen verschließen, hat das Auswirkungen auf die Menschen in unserem Umfeld. Besonders die uns anvertraut sind oder mit denen wir speziell verbunden sind. Auch wenn wir das gar nicht so direkt wahrnehmen, es ist eine Realität und man kann sich das auch einreden. Ja, das ist nur meine Sache, das hat mit denen nichts zu tun. Es hat eine Auswirkung auf die Familie, auch auf die Gemeinde. Also entweder fördert mein Handeln den Segen für andere Menschen oder es erschwert den Segen. Ich glaube, wir sind in einer gewissen Weise voneinander abhängig. Wir haben eine Verantwortung. Diese Geschichte ist schon ein bisschen speziell, finde ich. Um den Jona. Der allmächtige Gott geht diesem störrischen Propheten nach. Also er geht ihm effektiv hinten, der geht davon und der marschiert ihm nach, will ihn zurückgewinnen. Könnt ihr auch sagen, ihr weißt was, Jona, dann lass es halt. Ich habe noch genug andere Propheten. Aber er will das nicht. Und was sagt uns das? Das sagt uns, Gott will nicht auf die Mitwirkung seiner Menschen verzichten. Gott will nicht auf die Gaben verzichten, die er in unser Leben hineingelegt hat. Und wisst ihr, wenn wir uns so ansehen, jetzt wenn ihr da vorne stehen würdet, die Gemeinde so sehen, wir sehen ja nicht in uns hinein. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott jedem seiner Kinder eine Gabe geschenkt hat. In der Bekehrung, in der Umkehr. Und das ist mega, das sind Schätze, die in uns ruhen. Und Gott möchte, dass wir diese Schätze öffnen und ausleben. Und das zeigt das Buch Jona, genau das sagt eigentlich Jona. Jesus will nicht auf die Gaben verzichten, die er in uns hineingelegt hat. Und ich möchte euch auch mal fragen, setzt ihr diese Gabe ein, die Gott euch gegeben hat? Klar, es gibt Umstände, wo es nicht möglich ist, ganz klar, Krankheit oder vielleicht auch familiäre Umstände, aber wir dürfen jetzt nicht tausend Ausreden bringen. Grundsätzlich setzen wir diese Gaben ein, die Gott uns gegeben hat. Wäre auch eine Frage mal zum Nachdenken. Auch angemessen. Setze ich sie angemessen ein? Oder? Ja. Jona sagt, Jesus will nicht auf das verzichten. Nun, die Matrosen auf dem Schiff, die werfen das los, um herauszufinden, wer das Problem ist. Das Los fällt auf Jona. Sie stellen ihr zur Rede und jetzt macht Jona erstmals den Mund auf. Und er sagt Folgendes. Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, von woher übrigens der Sturmwind kommt, der das Meer, das sie bedroht, und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht. Denn Jona erzählte ihnen auch, dass er vor diesem Gott davongerannt ist, der den Wind gemacht hat, der das Meer gemacht hat. Und die denken, boah, bist du wahnsinnig, vor dem rennst du vor. Weil das Meer hat ja gestürmt wie verrückt. Und sie hatten mega Angst. Und der Sturm wurde immer wilder. Und dann heißt es im Vers 12, da sagt er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird euch das Meer in Ruhe lassen. Also Jona wird irgendwo dann doch auch vernünftig, weil er merkt, ja, ich darf doch nicht diese Menschen ins Unglück stürzen. Ja, es geht ja vor allem um mich. Sie sollen ihn ins Meer werfen. Aber eigentlich hätte dieser Mann ja selber rausspringen können, oder? Aber das will er dann doch nicht. So ein bisschen Drama Queen muss vielleicht schon auch noch sein, so prophetisch. Es ist schon cooler. Nein, ich weiß auch nicht, ob das... Auf jeden Fall ist das dann so. Aber die Schiffsbesatzung, die will das nicht. Die haben noch ein gutes Gewissen. Die sagen, hey, wir wollen doch nicht diesen Menschen umbringen. Sie wollen mit aller Kraft das Schiff ans Land bringen, mit Rudern. Und irgendwann merken sie, es geht nicht. Wir sind dem Untergang geweiht. Und dann beten sie zu Jonas Gott um Gnade. Und hier heißt es im Vers 15, und sie nahmen Jona, schließlich gab es keine andere Möglichkeit mehr, und warfen ihn ins Meer. Und da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Das Meer wird in einem Augenblick einfach ruhig. Es hat mich erinnert an die Sturmstillung von Jesus, durch Jesus auf dem See Genezareth. Und dann weiter heißt es im Vers 16, und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Die sind zum Glauben gekommen. Ist doch krass eigentlich, oder? Trotz seinem störrischen Getue konnte er diese Leute zum Glauben führen. Und ich finde das auch noch etwas Tröstliches für uns. Wenn wir auch nicht immer überzeugen mit unserem Leben, wir können trotzdem Menschen mit Jesus bekannt machen. Vielleicht auch vor allem dann, wenn wir zu unseren Fehlern stehen, vielleicht im Geschäft oder so. Wenn wir nicht immer wissen, etwas Elendes ist, wenn die Leute merken, ja, der hat einen Bock geschossen und ich erkläre mich rein quasi. Ich möchte alles, um mich zu entschuldigen und ich bin ja nicht schuld und so. Stehen wir besser dazu, auch wenn es schwierig ist. Und da ist wieder die Chance größer, dass wir auch Menschen, dass wir echt sind und Menschen sich dann auch öffnen für Gott. Diese Geschichte von Jona ist ein Drama. Als Prophet war er Gott ja nahe. Aber hier geschieht etwas, er hat einen vertrauten Umgang mit Gott, aber hier geschieht etwas, das eigentlich seine Sicht von Gott über den Haufen und ihn aus der Bahn wirft. Er lernt eine neue Seite von Gott kennen. Gott will von ihm, dass er nach Assyrien geht, nach Ninive. Die Weltmacht, die uns bedroht, wie kann Gott das nur? Und ich möchte diese innere Spannung noch ein bisschen erweitern. Jona hatte eigentlich recht. Im Jahr 722 vor Christus haben die Assyrer Nordisrael platt gemacht und vernichtet. Also Jona hatte eigentlich recht, aber Gott steht drüber. Gott steht über Jona und über seine Meinung und über seine Sicht. Also wir sehen, es ist eigentlich ein Beziehungsdrama zwischen Gott und Jona. Und das zeigt auch beim Thema für uns, ob wir jetzt tun wollen, was Gott uns sagt oder nicht. Hier geht es um meine Beziehung zu Jesus Christus. Wenn er mir eine Anweisung gibt, tut er das, weil er mich liebt. Wenn er Spannungen einmal stehen lässt in meinem Leben, tut er das, weil er mich liebt. Und wir können sagen, wow, großes Fragezeichen, kann ich nicht nachvollziehen. Gott ist größer, er tut das, weil er mich liebt. Und ich soll ihm gehorchen und tun, was er mir sagt, weil ich ihn liebe, weil ich ihm vertraue und sage, ja, ich verstehe nicht alles bei dir, Jesus. Aber ich will jetzt einfach dir nachfolgen. Ungehorsam von Jona. Der war Ausdruck von Misstrauen in die Beziehung. Für ihn war das völlig unlogisch. Ist ja auch klar. Aber das Vertrauen in Gott hätte ihn dazu bewegen sollen, es trotzdem zu tun. Mega eine große Herausforderung. Und wie gut meine Beziehung zu Jesus ist, das lässt sich nicht an meinen Worten erkennen oder meinen Gebeten, sondern an meinen Taten. Wer meine Gebote hat, und sie hält, der ist es, der mich liebt. Jesus will unsere Liebe an unseren Taten sehen, an unserem Vertrauen. Es gibt keine gesunde Beziehung zu Jesus und gleichzeitig tue ich nicht, was er sagt. Und ich möchte da auch eben nochmals, Gott ist nicht kleinlich. Also es ist vor allem dann schwierig, glaube ich, wenn es einen gewissen Zeitraum, einfach weil wir nicht wollen. Wir haben alle wahrscheinlich mal Phasen, wo wir ein bisschen störrisch tun. Und Ja, aber wenn es dann nicht mehr besser wird, das ist wahrscheinlich heikel. Also ich muss mir meine Beziehung vor Augen führen zu Jesus, wenn Gott mir das sagt, was mich überfordert. Ich muss nicht die Sache analysieren und dann sagen, ja oder nein, kann ich mir vorstellen oder nicht, sondern ich muss mir sagen, hey, es geht jetzt um dich und mich, Jesus. Traue ich dir wirklich? Und wisst ihr, also ich bin ja ein Megakünstler, wenn es darum geht, theoretisch zu vertrauen, ja, bin ich super. Aber wenn es denn wirklich praktisch wird, jetzt auch bei dem Umzug, oder? Denken wir, ja, mit den Kindern nach Zürich ziehen, boah, also ich weiß nicht, oder? So dieser Einfluss von einer Großstadt und so und unsere Kinder und da denkst du, oh, was macht denn dieser Einfluss mit den Kindern? Und dann sagen wir, hey, nein, wenn Gott uns ruft, dann machen wir das. Und wir haben das effektiv dann nach einem Ringen, haben wir uns entschlossen, doch, okay, Zürich Albisrieden ist zwar Gott sei Dank ganz im Westen von Zürich, ganz ein herziges Quartierchen hat sogar noch in Albisrieden, ist fast ländlich ein bisschen, hat sogar eine Viehschau, hat es gehabt vor 2 Wochen dort, Miss Albisrieden wurde gekürt. Ja. Und wir haben dann gesagt, okay, wir sind bereit, dorthin zu ziehen und haben keine Wohnung gefunden. Und dann hat Gott uns eine Wohnung gegeben in Birmensdorf. Das ist noch mehr ländlich, außerhalb von Zürich. Ist ja auch noch gnädig irgendwie. Ja, aber es ist nicht immer so einfach, das wollte ich eigentlich mit dem sagen, Gott wirklich zu vertrauen. Und in dem Ganzen drin lässt Gott Spannungen zu. Er lässt Spannungen zu. Das Leben mit Gott ist kein Wellness-Weekend. Also das müssen wir, das ist klar, das merken wir alle. Und Jona hat auch diese gewaltige Zerreißprobe in sich gehabt. Und wir können auch fragen, ja, warum ist denn Gott eigentlich so fies zu Jona? Warum zerreißt er ihn fast? Und ich muss sagen, Gott ist nicht fies zu Jona, sondern Gott erachtet Jona als reif, seine Sicht über Gott zu weiten. Das ist auch die mega theoretisch. Die theologisch richtige Antwort, aber wenn man das durchlebt, ist es ein bisschen schwieriger. Etwas wollen wir festhalten in der Jona-Geschichte ist, Gott immer Herr der Lage. Jetzt auch in diesem Sturm. Und ich empfehle euch auch, diese Geschichte noch weiterzulesen, vielleicht heute Nachmittag, diese 3 weiteren Kapitel oder morgen. Dann kommt hier noch der Fisch, Gott ist Herr der Lage. Später kommt der Rizinus, Gott ist Herr der Lage. Dann der Wurm und so weiter. Gott führt, weil er Jona liebt. Und Gott führt, will auch uns führen, weil er uns liebt. Und manchmal führt er uns durch Wege, die wir uns nicht zutrauen, die wir auch nicht wollen. Und dennoch sollen wir und dürfen wir ihm unsere Gegenwart und unsere Zukunft anvertrauen. Ich glaube, wenn wir das nicht tun, dann werden wir gesetzlich. Irgendwie gesetzlich, weil das Leben von innen dran ein bisschen abstirbt. Man merkt es gar nicht so. Es beginnt trocken zu werden und man stagniert. Sagen wir ja zu diesen Wegen, dann beginnt eine spannende Reise, wo wir Gott neu und immer wieder tiefer kennenlernen und das ist aufregend. Und wisst ihr, etwas finde ich ganz schlimm. Ich glaube, es gibt kaum etwas Schlimmeres als einen langweiligen Glauben. Das sollte nicht sein. Darum stehen wir auf und gehen wir nach Ninive. Auch wenn es uns etwas kostet. Und es lohnt sich. Warum tun wir es nicht? Wenn wir es nicht tun, vielleicht tun wir es nicht, weil es uns zu anstrengend ist. Könnte sein. Oder weil wir es uns nicht zutrauen. Oder vielleicht, weil wir Gott nicht vertrauen, dass es gut meint in dem drin. Oder weil wir etwas anderes tun wollen. Aber warum auch immer. Solche Argumente können schon ziemlich schwer auf uns lasten. Ich möchte das nicht auf so ein bisschen beiseite schieben, aber irgendwo kommen wir doch nicht darum herum, mit Jesus das zu überwinden. Und er hilft uns. Er ist immer dabei. Ob es im Sturm ist oder im Bauch des Fisches, er ist immer dabei. Vielleicht ist ja dein Ninive eine Beziehung, wo du genau weißt, die ist eigentlich nicht gut für Gott. Ich möchte dir Mut machen, sei radikal, kehre um. Entscheide dich für den Weg nach Ninive. Auch wenn der Weg hart ist und er kann hart sein, ich muss euch sagen, die letzten 12 Monate, also vielleicht so Sommer bis Januar, das war die schlimmste Zeit meines Dienstes bis jetzt. Es hat mich innerlich fast kaputt gemacht. Und so dann ab 1. Januar, als das dann öffentlich wurde, dann hat es wieder ein bisschen gluckert. konnte ich wieder ein bisschen durchschnaufen. Da war es dann im Sommer nochmal schwer, den Abschied nehmen, es war enorm schwer. Und ich habe auch gedacht, Jesus, jetzt muss ich langsam hören, ich kann bald nicht mehr. Ich dachte bald, im Dezember dachte ich, jetzt habe ich dann bald eine Depression oder so. Und Gott hat dann Gott sei Dank den Einsehen gehabt. Ja. War ganz gut. Und jetzt war es wirklich, jetzt ist es so gut. Jetzt habe ich eine zweimonatige Weiterbildungszeit. Es ist mega schön, ohne Druck kann ich mich da in Bücher vertiefen. Und im November fange ich dann an in Albisrieden. Und es fängt schon sehr an, auch zu kribbeln und mich zu freuen. Aber die letzten Monate, die waren herausfordernd. Wenn ich das alles gewusst hätte, wie es jetzt ist, hätte ich es natürlich lockerer nehmen können. Aber das weiß man noch nicht. Aber ich kam mir ein bisschen vor, vielleicht seid ihr ja noch ein paar Monate zurück in eurem Prozess, vielleicht kann es sein. Aber ich kam mir da ein bisschen vor wie ein Fallschirmspringer. So in einem Flieger drin zu sitzen und vor mir die Fallschirmspringer, einer nach dem anderen springt raus. Der rauskommt, kommt immer näher. Mein Herz schlägt immer höher, so ein bisschen Hals auf. Und irgendwann, ich habe es ja gewusst, irgendwann stehe ich zuvorderst an der Öffnung und jetzt heißt es go. Oh, und dann springst du ins Nichts. Der Fallschirm geht auf und du merkst, Gott trägt. Du erfährst, dein Entscheid war richtig. Gott trägt. Und ich möchte dir Mut machen, spring auch. Spring und riskier den Sprung. Bleib nicht im Flugzeug sitzen, bis es wieder gelandet ist. Weil sonst brauchst du deinen Glauben gar nicht. Du brauchst Jesus gar nicht. Es wird gar nicht spannend. Spring, auch in alltäglichen Dingen, sei mutig. Es ist herausfordernd, mega. Aber du kannst Gott, du kannst Jesus ganz fest erleben. Und das stärkt dich, deinen Glauben. Ja, das wünsche ich uns allen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen danken, sagen, dass du da bist. Du bist so ein guter Gott, Herr. Und manchmal fällt es das ein bisschen schwer, um so aussprechen, wenn du uns in Situationen führst, in so Spannungen hinein. Und Herr, hilf uns, schenke uns den Glauben zu vertrauen, zu sagen, du meinst es immer noch gut. Und wir wollen dranbleiben an dir. Ich bitte dich, Herr Jesus. Und vielleicht hat es auch Leute unter uns, die genau so an einem Punkt sind. Sie merken, hey, ich sollte eigentlich jetzt jemanden gumpen. Bitte gib ihnen die Kraft, um ins Vertrauen zu gumpen, deine Hände zu gumpen und zu erleben, du bist wirklich da, es funktioniert, es verhebt, weil du ein guter Gott bist und weil du unseren Glauben willst und gern hast. Danke viel, viel mal für all das. Amen.